Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 8, Vers 9 bis Kapitel 9, Vers 24.
Und dann erklärt der Herr Jesus die Bedeutung. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das sagte er ja gerade nach dieser traurigen Geschichte von der Ehebrecherin. Und da hat er ja nicht, die war wirklich in der Finsternis. Er hat alles kaputt gemacht. Wirklich. Für einen kurzen Moment hat sie einfach auch ihre ganze Zukunft alles kaputt gemacht. Aber der Herr Jesus hat das nicht irgendwie bagatellisiert, sondern er hat gesagt, geh hin, sündige nicht mehr. Er gab ihr die Möglichkeit, eine radikale Umkehr und einen Neuanfang zu machen. Und darum sagt er, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und ihr Leben war völlig entweiht. Wie der Tempel durch Antiochus Epiphanes. Aber durch Umkehr war eine Neuhingabe und Weihe möglich. Und das zeigt eben das Chanukka-Fest. Es gibt einen Neuanfang. Es gibt völlige Reinigung und Vergebung, wenn man umkehrt. Und das ist so schön in Johannes 10. Dort wird beschrieben, wie der Herr Jesus auch ans Chanukka-Fest ging. Obwohl das nicht ein Fest war, das in der Bibel für Israel angeordnet war, sondern menschlich eingesetzt wurde, er hat dieses Fest auch begangen. Ich lese aus Johannes 10, Vers 22. Es war aber das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, und es war Winter. Natürlich, das fällt ja in die Zeit um Dezember. Es war Winter und Jesus wandelte in dem Tempel in der Säulenhalle Salomons. Und Tempelweihe, das ist eben Chanukka. Aber es geht weiter, Vers 24. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin, wenn du der Christus bist, das heißt, wenn du der Messias bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubet nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Und jetzt spricht er von denen, die ihm nachfolgen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren, ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Nicht wahr? Genau an diesem Fest, in der Kälte des Winters, in Jerusalem kann es in dieser Zeit schneien. Auch auf dem Tempelplatz kann es Schnee haben. Und der Herr sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Und dieses Fest erinnert an eine sehr, sehr schwere und dunkle Zeit in der Geschichte Israels. Aber der Herr hat sein Volk durch diese Zeit hindurch gerettet. Und so zeigt der Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir. Ich kenne sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Das Nicht ist im griechischen Grundtext betont, indem nämlich gerade zwei Wörter für Nicht nebeneinander stehen. Me. Das heißt nicht verloren. Und darum muss man übersetzen mit Nicht. Muss es betonen. Die alte Elberfelder hat das so sperrgedruckt, gehen nicht verloren ewiglich. Ja, er sagt nicht nur, sie gehen nicht verloren, sondern er sagt, sie gehen nicht verloren, ewiglich. Genauso wie Paulus das sagt in Römer 8, 37 bis 39. Weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Und er zählt weiter auf und schließlich, wenn das nicht alles ist, sagt er, noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Also da zeigt er auch diejenigen, die wirklich wiedergeboren sind. Es geht nicht um die Scheinbekehrten. Die wirklich wiedergeboren, die der Herr Jesus nennt, meine Schafe, die gehen nicht verloren ewiglich. Und dann sagt er noch, wenn das nicht genug ist, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und wenn das nicht genug ist, er sagt am Schluss von Vers 29, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Übrigens, hier steht eins, wenn man das übersetzen würde auf Lateinisch, dann muss man übersetzen mit unum, nicht mit unus. Unus heißt einer, männlich, ja? Unum, das ist sächlich. Und so ist es auch hier im Griechischen, sächlich. Wenn einer sagen würde, Jesus Christus und der Vater sind einer, dann ist er ein Irrlehrer. Das würde nämlich bedeuten, dass es nur eine Person gibt in der Gottheit, die einfach sich vielleicht verschieden offenbart, mal als Vater, mal als Sohn, mal als Heiliger Geist. Aber nein, hier steht, ich und der Vater sind eins. Und das ist ganz wichtig, eben, es ist ein Gott, aber es sind drei Personen in der Gottheit. Und das wird hier ausgedrückt und die Juden haben verstanden, was das bedeutet. Vers 31, da hoben die Juden, das sind die führenden Juden, wiederum Steine auf, dass sie ihn steinigten. Die haben verstanden, was das bedeutet. Die Aussage war völlig klar. Also wenn ein Mensch sagt, ich bin Gott, zusammen mit dem Vater, dann war das aus ihrer Sicht Gotteslästerung. Und das hätte gestimmt, wenn der Herr Jesus nur Mensch wäre. Aber schon Jesaja 9 hat ja gelehrt, dass der Messias ein Mensch sein wird. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Ein Kind geboren, das ist garantiert ein Mensch. Aber dann heißt es, und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, El Gibor. Er ist Mensch und Gott in einer Person. Und darum konnte er das so sagen. Aber wunderbar, hier stellt er sich vor in seiner Gottheit, eins mit dem Vater und sagt, niemand kann sie aus meiner Hand rauben, niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Und diese Sicherheit gibt er an Chanukka, an diesem Fest der Dunkelheit, in dem das Licht nachts leuchtet. Das Licht, das eben von dem Herrn Jesus spricht, dem Licht der Welt. Sehen wir, da haben wir eine wunderbare Brücke aus dem Alten Testament in Daniel 8, über die Geschichte der Makkabäer und dann eben bis rüber ins Neue Testament. Jetzt gehen wir weiter. Vers 15. Ich muss vielleicht noch erklären zu Vers 14. Nach diesen 1150 Abenden Tagen, 2300 Abenden Morgen, dann steht hier, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Nicht wahr? Das Heiligtum wurde wieder eingeweiht am 4. Dezember. Und dann im Januar, habe ich gesagt, haben die Makkabäer den Tempelberg neu befestigt. Und was sie da auch noch gemacht haben, ist ganz wichtig. Antiochus Epiphanes hat die Akraburg gebaut. Und zwar wissen wir heute ganz genau, wo die war. Die hatte an der Südmauer des 500 Ellen Quadrates, der Tempelplatz war damals ein 500 Ellen Quadrat, genau auf dem Platz, auf dem schon Salomo den Tempel gebaut hatte. Und dann südlich an die Südmauer des Tempels hat er die Akraburg hingebaut. Und das war strategisch absolut sensationell. Von der Akraburg war die völlige Überwachung über den Tempelplatz und auch unten die Davidstadt alles möglich. Und eben, die haben den Tempelberg neu befestigt und die haben die Akraburg vollkommen geschleift. Und damit nie mehr später nochmals eine solche Burg dahin gebaut werden könnte durch Feinde, haben die den Tempelplatz nach Süden erweitert und vergrößert. Und zwar so, eben den Tempelplatz größer gemacht, damit genau dieser Platz, wo die Akraburg hingebaut werden konnte, verbaut war. Und das kann man heute sehen. Also wenn ihr mit mir nach Jerusalem kämet, würde ich an die Ostmauer gehen, dazu zur Südostecke. Und dann sieht man dort noch die typischen makkabäischen Bausteine, die angefügt wurden an das 500 Ellen Quadrat. Die sieht man noch ganz schön. Mit dem typischen, sehr grob gearbeiteten, dicken Bauch haben diese Steine, man sagt Spiegel, und auf den Seiten ist es abgeschlagen, der Randschlag. Das kann man noch sehen. Da muss ich erklären. Und dann, als später Herodes König war, da wurde ja der Tempelplatz nochmals vergrößert. Nach Norden, nach Westen und auch noch weiter nach Süden. Und dann sieht man dort sogar, wie an die makkabäischen Steine dann noch einige Meter typisch herodianische Steine hinzugefügt wurden. Und dann bekam der Tempelplatz genau diese Größe, wie er sie heute hat. Aber das sieht man also sehr schön, diese Erweiterung. Das ist genau eben auf diesem Gebiet erweitert, wo die Akraburg früher war. Und als das eben so gesichert war, da war das Heiligtum gerechtfertigt. Das heißt, das Heiligtum war eben nicht nur geweiht, sondern es war richtig jetzt so geschützt, dass so etwas nicht nochmals passieren kann in der Zukunft. Auf diese Art mit einer angefügten Burg. So, und jetzt gehen wir weiter zu Vers 15. Und es geschah, als ich Daniel das Gesicht sah, da suchte ich Verständnis darüber, und siehe, der stand vor mir wie die Gestalt eines Mannes. Also Daniel ist nicht irgendwie in Ekstase, so weg und abgehoben in der Vision. Nein, es ist vollkommen. Vollkommen bei Sinnen, er hat diese Dinge gehört und jetzt möchte er genau wissen, was das eigentlich bedeutet. Also während der Vision überlegt er sich genau, was ist der Sinn, was bedeutet das? Ich meine, Gott will nicht die Ekstase, wo das Bewusstsein eingeschränkt ist. Darum wird ja in 2. Timotheus 4, Vers 5 gesagt, du aber sei nüchtern in allem. Und das Wort nüchtern, im Griechischen steht da Nepho, bedeutet nach dem Griechwörterbuch von Walter Bauer, ein Standardwörterbuch. Nepho bedeutet Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürzung, Exaltiertheit. Also wenn Leute ausflippen und abheben, und dann ist das ganz klar gegen die Bibel. Und da sehen wir eben auch, wie ein Prophet, der überlegt sich, er sieht das Gesicht, die Vision, und dann heißt es, da suchte ich Verständnis darüber. Und dann sieht er ja jemanden, der sieht aus wie ein Mensch in der Vision. Vers 16, und ich hörte eine Menschenstimme zwischen den Ufern des Ulai, welche rief und sprach, Gabriel, gib diesem das Gesicht zu verstehen. Also das war eine Engelerscheinung, aber dieser Engel erschien in der Gestalt eines Menschen. Und dieser Engel ruft dem Engel Gabriel, bitte erklär das, Daniel. Jetzt dieser bekannte Engel Gabriel muss jetzt Daniel da erklären. Vers 17. Und er trat an den Ort, wo ich stand. Und als er herzutrat, erschrak ich und fiel nieder auf mein Angesicht. Ja, das sollte nicht der Letzte sein, der erschrickt, wenn Gabriel dasteht. Gabriel, das ist der gleiche Engel, der später Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, erschien. Das war ja so, Zacharias hat das Los bekommen, dass er das Rauchopfer im Heiligen ausführen sollte. Das durfte man damals nur einmal im Leben tun. Und wenn man einmal das Los bekommen hatte, durfte man an der Verlosung beim Priesterdienst nie mehr teilnehmen. Aber Zacharias war ein alter Mann, sagt uns Lukas 1. Er hat also das ganze Leben versucht, er hat das nie bekommen. Und man hat gesagt, wer dieses Los bekommt, zu räuchern auf dem goldenen Räucheraltar, der bekommt von Gott einen besonderen Segen. Er hat das nie bekommen. Und dann das Los. Alter Mann. Und jetzt in den Tempel. Da mussten zuerst andere Priester, das war genau verteilt, genau Aufgabenverteilung, die mussten zuerst alles vorbereiten, damit dann dieser Priester allein im Heiligen stehen konnte. Die mussten alle rausgehen und dann musste er ein goldenes Räucherfass nehmen, das öffnen. Da waren schon die feurigen Kohlen auf dem goldenen Altar und da musste er gut aufpassen, dass er nicht vorne begann, das Räucherwerk aus dem goldenen Gefäß herauszubringen, weil wenn er dann nach hinten geht, verbrennt er sich. Dann kommt sofort der Rauch, der heiße Rauch hervor. Also hinten mit beiden Daumen musste er das herausholen, so über die Kohlen, und dann sollte das aufsteigen. Aber in Lukas 1 lesen wir, jetzt steht der als alter Mann, diese einmalige Lebenserfahrung, die nie mehr wiederholt wird, allein im Heiligen, vor dem goldenen Räucheraltar. Ich lese in Lukas 1, Vers 9. Da traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucherns. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn zu Rechten des Räucheraltars stehend. Und als Zacharias ihn sah, ward er bestürzt und Furcht überfiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm seinen Namen Johannes heißen. Und in Vers 19 sagt er, und der Engel Gabriel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Also ist er ganz allein und plötzlich sieht er da einen stehen, neben dem Räucheraltar. Erschrickt! Daniel war auch erschrocken, als er Gabriel sah. Er sagt: Du musst keine Angst haben. Ich habe den Auftrag, dir eine gute Nachricht zu geben. Das war der gleiche Engel Gabriel, der auch in Lukas 1 später diesem jungen Mädchen Maria erschien. Und ja, da musste er auch sagen, sie hat sich nicht zu fürchten. Aber hatte auch eine gute Nachricht, um zu sagen, dass jetzt der Erlöser kommen wird. Also irgendwie, dieser Gabriel hat immer wichtige, gute Botschaften zu verkündigen. Und auch da, Gabriel bringt eine gute Botschaft, aber der Mensch erschrickt zuerst. Und dann sagt er, 8 Vers 17b in Daniel, und er sprach zu mir: Merke auf, Menschensohn, denn das Gesicht, die Vision, geht auf die Zeit des Endes. Ah, sehr interessanter Hinweis. Wir haben gesehen, dass sich das alles erfüllt hat, was wir bisher betrachtet haben. Aber jetzt sagt er ihm: Schau, die ganze Prophetie hat aber noch Bedeutung weiter bis in die Endzeit. Und die Endzeit in der Bibel ist nie die Zeit des Weltuntergangs, sondern es ist die Zeit am Ende der langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Das ist die Zeit des Endes. Und in anderen prophetischen Stellen können wir das ganz klar festmachen: Das ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus allen Völkern wieder heimkehrt ins Land der Vorfahren. Und darum ist das interessant. Also, wir leben ja in der Zeit, in der die Juden zurückkehren ins Land der Vorfahren. Ab 1882 haben diese Einwanderungswellen begonnen bis heute. 3 Millionen sind zurückgekehrt. Also, Daniel 8 hat doch etwas mit uns zu tun. Aber nichts mit den Amerikanern und nicht mit B-52, ja? Bomber. Aber was denn? Wir hören weiter. Vers 18. Und als er mit mir redete, sank ich betäubt auf mein Angesicht zur Erde. Er berührte mich an und stellte mich auf meinen früheren Standort. Und er sprach, siehe, ich will dir kundtun, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Wieder die Endzeit, in der der Zorn Gottes über diese Welt kommen wird. Denn es geht auf die bestimmte Zeit des Endes. Also diese ganze Vision hat noch Bedeutung bis in diese Zeit, die ganz klar festgelegt ist. Darum steht hier bestimmte Zeit des Endes. Das ist wichtig. Es gibt Prophezeiungen in der Bibel, die sind an eine Bedingung geknüpft. Nicht wahr? Jona ging durch Ninive. Und dann sagt er, in 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Aber die Stadt wurde nicht zerstört nach 40 Tagen. Da war seine Botschaft, die er in Ninive verkündigt, die wird hier als Kernbotschaft auf einen Satz zusammengefasst. Aber die beinhaltete, Ninive wird in 40 Tagen zerstört sein. Und da wird vorausgesetzt, wenn die Menschen nicht umkehren und ihre Schuld Gott bekennen in Buße. Das war eine Bedingung geknüpft. Aber gerade in Verbindung mit den Ereignissen der Endzeit, wir werden das noch finden in Daniel 9, da wird immer wieder betont, diese bestimmte Zeit oder das fest beschlossene. Daniel 9, 27 am Schluss. Und es gibt noch mehr solche Stellen, die ganz klar sagen, das ist absolut festgelegt. Also das kann man nicht noch irgendwie ändern und denken, ja, wir beten mal für die Bekehrung der Welt und dann geschieht das alles nicht mit der Offenbarung. Nein, da ist es nicht möglich, so etwas zu denken, denn es ist ganz klar festgelegt, das wird durchgeführt werden. Ich möchte vielleicht noch eine Stelle lesen aus Römer 9. Römer 9, Vers 27. Jesajas aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn er vollendet die Sache und kürzt sie ab in Gerechtigkeit, denn der Herr wird eine abgekürzte Sache tun auf Erden. Also auch da wird betont, der Gott wird vollenden und es wird aus Israel nur ein Überrest gerettet werden. Nicht ganz alle aus Israel, nur der Überrest. Das ist ein Drittel. So gibt es noch manche Stellen, die das auch so betonen, dieses Feste, dieses Bestimmte. Jetzt gehen wir weiter, Daniel 8, Vers 20. Der Widder mit den zwei Hörnern, welchen du gesehen hast, sind die Könige von Medien und Persien. Ja, das haben wir schon dankbar entgegengenommen, diese Erklärung. Das war Erklärung von Engel Gabriel. Und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Das große Horn, das zwischen seinen Augen war, ist der erste König, eben Alexander der Große. Und dass es zerbrach und vier an seiner Stadt aufkamen, vier Königreiche werden aus dieser Nation aufstehen, aber nicht mit seiner Macht. Das haben wir alles gesehen. Das sind die Diadochen, in der Geschichte sagt man die vier Diadochenreiche. Nachfolgereiche von Alexander. Die waren natürlich alle kleiner, das waren ja Bruchstücke. Und jetzt kommt's, Vers 23. Und am Ende ihres Königtums, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben werden, wird ein König aufstehen, frechen Angesichts, und der Ränke kundig. Aha! Das ging also die Prophetie bis Antiochus Epiphanes. Und jetzt wird das aber weitergeführt bis in die Endzeit. Und da kommt aus diesem gleichen syrischen Reich, kommt dann ganz am Schluss eine furchtbare Person. Durchtrieben, bösartig, hinterlistig. Das bezieht sich auf die Endzeit. Das heißt also, dass das syrische Reich wird in der Endzeit eine ganz wichtige Rolle spielen. Und hier muss man etwas kritisieren, was in manchen Büchern über Prophetie gemacht wird. Da wird korrekterweise viel gesprochen über den Antichristen. Da wird auch gesprochen über den kommenden Diktator, über Europa. Mit anderen Worten, das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13, der kommende Diktator über das wiedererstandene Römische Reich. Und der Antichrist, das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, aber mit diesem Diktator zusammenarbeiten wird. Das ist der Antichrist, der Herrscher sein wird in Israel und als falscher Messias in der Endzeit auftreten wird. Aber über diesen Mann wird kaum geschrieben. Und dabei ist er ganz wichtig, denn dieses syrische, und ich muss sagen, großsyrische Reich, das wird nicht nur hier beschrieben. Wir werden gleich noch sehen, was in Daniel darüber noch gesagt wird. Und er wird nämlich genannt in Daniel 11, 40 bis 45, der König des Nordens. Das ist dieser. Und eben, man muss sagen, der König des Nordens, das ist Syrien, und zwar Großsyrien. Libanon, Syrien, Irak, und das kann also umfassen, wenn es wieder die gleiche Größe bekommt, dieses Reich, bis nach Pakistan. Über Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Iran, kann alles dazugehören. Ich war in der Prophetie, ist das so, wenn über ein Reich gesprochen wird in der Vergangenheit und dann über in der Endzeit, dann müssen die Grenzen nicht hundertprozentig deckungsgleich sein. Das geht auch gar nicht. Wenn man fragt, ja, was war eigentlich die Ausdehnung des Römischen Reiches? Das kann man nicht so sagen. Muss man sagen, ja, zur Zeit von Kaiser Augustus oder zur Zeit von Kaiser Hadrian oder zur Zeit von Trajan. Ja, die Grenzen haben immer variiert, aber es gibt keinen Zweifel, was das Kerngebiet ist, ja? Das ist Europa, das Kerngebiet. Aber es kann sich ausdehnen nach Osten bis nach Ukraine. Ja, also das geht alles. Aber eben das Kerngebiet, das muss klar sein. Und darum, wenn die Bibel jetzt spricht, sagen wir über Israel. Ja, was müssen die Grenzen sein von Israel? Ja, die Zeit von Josua oder dann die Zeit der Richter und dann wieder die Zeit von Salomo oder dann, welche Zeit sollen wir nehmen? Das hat auch immer geändert. Aber was ist Israel? Das Kerngebiet, das ist klar. Und es gibt Prophetieausleger, die haben Dinge gemacht. Das ist unakzeptabel. Man kann nicht eben in der Bibel eine Beschreibung nehmen, die sich auf das Römische Reich bezogen hat, und dann in der Endzeit sind das plötzlich die islamischen Nationen. Ja, das ist genau richtig reagiert. So geht das nicht. Oder die Bibel spricht über die Philister. In der Vergangenheit, nicht wahr? Aber auch in der Prophetie. In der Endzeit spielen die Philister und Philistäer eine Rolle. Nun, was waren die Philister? Ja, die waren da im Gazastreifen und rundherum. Aber zur Zeit von Saul gingen die bis nach Bethschan, haben sich ausgedehnt. Bethschan, ja, da südlich vom See Genezareth. Das war auch unterschiedlich, aber das Kerngebiet, das ist dieser Landstreifen am Mittelmeer. Also, wenn man spricht über die Philister in der Prophetie, dann das Kerngebiet, das muss also den Gazastreifen umfassen. Es kann auch mehr sein, aber das muss drin sein. Und so ist das mit all diesen Völkern. Und wenn man jetzt eben hier hat diesen König am Ende der Zeit, der kommt aus dem Großsyrischen Reich, dann muss natürlich das Kerngebiet muss dabei sein. Libanon, Syrien, Irak. Aber es kann auch eben noch deutlich mehr umfassen, bis nach Pakistan, Afghanistan, Iran. Interessant, nicht wahr? Und dieses Thema wird noch an vielen anderen Stellen besprochen. Ich komme darauf zurück in Daniel 9. Da habe ich das schon hier auf dem Blatt aufgeführt. Ja, ein bisschen, klar. Zu Vers 23, da habe ich ja noch erklärt, der König des Nordens, Daniel 11, 40 bis 45, ist die gleiche Person wie dieser König hier, der der Ränke kundig ist. Und in Jesaja und in Micha wird dieses selbe Reich beschrieben als der Assyrer. Jesaja 8, Jesaja 10, Jesaja 28 bis 33. Das ist ganz voll von diesem Endzeitfeind. Micha 5. Und in Joel 2 wird er einfach genannt, der von Norden kommende. Der in der Endzeit der Todfeind Nummer 1 sein wird von Israel. Und eben, was ich kritisch anmerke bei manchen Prophetiebüchern, sie sprechen über das Römische Reich, den Diktator, den Antichristen, aber der König des Nordens ist kaum ein Thema. Aber es gibt manche Bücher, die gar nicht so bekannt sind, die das schon vor Jahrzehnten haben, die es ausführlich beschrieben. Das wird der Todfeind Nummer 1 sein von Israel. Von Norden her wird er Israel überrennen. Syrien. Und das kann man nachlesen, zum Beispiel bei Wim Auenel, das Buch Die Stadt des Großen, die Zukunft der Stadt des großen Königs. Ist vergriffen, aber vielleicht findet man das in Amazon als Antiquariat. Und das ist ein so gutes Buch. Das gibt eine Übersicht über die ganze Prophetie der Bibel und ist gar nicht so dick. Aber da wird das alles ganz klar und deutlich erläutert, der König des Nordens. Und das ist eben nicht Zeitungsauslegung. Plötzlich sprechen alle Leute von ISIS, beziehungsweise jetzt nur noch IS. Islamischer Staat, Syrien, Irak, aber weil die ja noch ein bisschen mehr wollen als das, das ist nicht genug, sagen sie nicht mehr ISIS, Islamischer Staat, Irak, Syrien, sondern IS. Die wollen noch mehr. Brutal. Und also wirklich die Spitze von Bosheit, muss man sagen. Ja, das wussten wir schon längst. Dort muss man die Augen hinrichten. Von Norden her wird die Katastrophe kommen. Und jetzt lesen wir einfach da weiter in Daniel 8. Ich lese nochmals Vers 23. Und am Ende ihres Königtums, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben werden. Die Frevler, das heißt in der Fußnote der alten Elberfelder, die Abtrünnigen. Also in der Endzeit gibt es einen Abfall vom Glauben. Und eben nicht nur in der Christenheit, das wird beschrieben in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, der Abfall, der dann zur Erscheinung des Antichristen, des Menschen der Sünde führt. Aber es ist eben auch ein Abfall in Israel. Also auch in Israel muss der Abfall und die Gottlosigkeit eine Spitze erreichen. Ich weiß, da gibt es manchmal Leute, die sagen, ja, ihr da mit Prophetie und Israel und so, ja, schaut mal, diese Homoparaden in Jerusalem und so, und ihr sprecht ja von Volk Gottes und so weiter. Und sagen, ja, natürlich, das haben wir alles in der Bibel gelesen, das wissen wir schon. Ein großer Abfall. Aber in dieser Endzeit wird Gott schließlich einen Überrest herausretten. Ein Drittel wird aus Israel sich bekehren nach der Entrückung. Das ist genau das, was die Bibel sagt. Oder da muss man mal auf die Ben-Jehuda-Straße gehen, so abends. Dann sieht man die postmoderne Jugend in Israel. Die weiß nichts von Glauben und von Sicherheit und von Bibel und so weiter. Oder ich erinnere mich mal, ich war so schockiert, ich war im Einkaufszentrum Mifratz, das Golf-Einkaufszentrum in Haifa. Das ist unglaublich. Die sehen so hoffnungslos aus, diese Jugendlichen, wie bei uns. Und keine moralischen Maßstäbe, nichts. Natürlich, das ist dieser Frevel. Also, die Frevel werden das Maß voll machen. Ich lese nochmals. Und am Ende ihres Königtums, wenn die Frevel das Maß voll gemacht haben werden, wird ein König aufstehen, frechen Angesichts und der Ränke kundig. Also so ein richtiger Mann, der den Westen reinlegen kann. Ja? Es gibt so Leute, die können das. Und der Westen, ja schön, ach, die wollen Frieden. Ja, wir auch. Und wir sind das uns ja gewöhnt von der Aufklärungszeit her. 50-50 und dann machen wir Weltfrieden. Ja, toll, das sind genau die richtigen Leute. Mit denen muss ich verhandeln, sagt der König des Nordens. Der Ränke kundig, frech. Vers 24. Und seine Macht wird stark sein, aber nicht durch seine eigene Macht. Aha, der kann sich da auf anderes noch abstützen. Ja, zum Beispiel jetzt haben die auch Technologie von den Amerikanern übernommen. Die haben Waffen von Saddam Hussein übernommen, chemische Waffen und so weiter. Das haben die nicht selber erfunden. Aber das fällt ihnen so in die Hand. Und wenn andere Nationen ihnen auch noch zuspielen und helfen, ja, dann unterstützt das genau, was hier steht, nicht aus eigener Macht. Und er wird erstaunliches Verderben anrichten und Gelingen haben und handeln. Also werden Leute sagen, wahnsinnig, was die können, was die hinkriegen, ja? Schon ein bisschen Vorgeschmack heute, was da geschieht. Unglaublich. Mit 10.000 Leuten können die da große Teile von Syrien und Irak einfach so erobern und die irakische Armee springt davon. Und die Amerikaner, die haben 1 Million Soldaten aufgeboten mit ihren Alliierten. Und was die für Präzisionswaffen hatten und Daisy Cutters, das sind schreckliche Bomben, die in einem Umkreis von 100 Meter alles verbrennen. Da kann niemand überleben. Das zieht allen Sauerstoff raus. Da stirbt jeder. Und auch jedes Tier. Die haben solche Daisy Cutters eingesetzt im Golfkrieg. Schon 1991. Unvorstellbar. Und eben dann mit ihren B-52-Bombern. Ganze Teppiche abgeworfen. Alles. Aber das sind 10.000 Soldaten. Die IS. Und überrennen ganze Gebiete. Also, das ist noch nicht die Erfüllung von hier, nicht wahr? Erzählt nie irgend sowas jemandem, der nicht da war. Aber ich sage nur, um zu illustrieren, er wird erstaunliches Verderben anrichten und Gelingen haben und handeln. Er lässt sich nicht stoppen, so. Handeln. Und er wird Starke und das Volk der Heiligen verderben. Und damit ist wieder gemeint Israel. Er wird Israel verwüsten. Joel 2 beschreibt, eine Armee so groß wie noch nie früher wird von Norden her Israel überrennen. Vor der Armee ist das Land wie der Garten Eden. Alles mühsam aufgebaut seit 1882. 240 Millionen Bäume gepflanzt. Wunderbare Landwirtschaft aufgebaut, sodass man heute Schnittblumen exportieren kann. Und wenn die Armee durchgeht, alles verbrannt. So wird das beschrieben. Also er wird Starke und das Volk der Heiligen verderben. Und durch seine Klugheit, seine teuflische Klugheit, ich weiß, es gibt in Jakobus 3 am Schluss eine Weisheit von oben. Die ist aufs Erste rein. Und dann gelinde, folgsam und so weiter. Und dann wird dort auch gesprochen, es gibt eine teuflische Weisheit. Eine dämonische Weisheit. Das wird eine solche Klugheit sein. Und durch seine Klugheit wird der Trug in seiner Hand gelingen. Und er wird in seinem Herzen groß tun und unversehens viele verderben. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen. Wer ist der Fürst der Fürsten? Das ist Gott, der Herr Jesus. Aber ohne Menschenhand zerschmettert werden. Jetzt wird schon das Ende beschrieben. Ich kann es kurz fassen. Nach der Entrückung wird das geschehen. Am Anfang der großen Drangsalszeit wird das beginnen damit, dass eben der König des Nordens von Norden her Israel überrennt. Und nach Daniel 11 wird er dann auch noch Ägypten angreifen. Interessant, natürlich die Dinge können sich vorzu immer wieder die Konstellationen ändern, aber im Moment wäre die Konstellation auch so, dass Ägypten und ISIS, das passt nicht zusammen. ISIS, die kommen aus den Muslimbrüdern raus. Genauso wie Al-Qaida und Hamas. Die kommen alle aus den Muslimbrüdern. Und Ägypten geht heute mit harter Hand gegen die Muslimbrüder vor. Und nun, was die Prophetie uns zeigt, ist, Großsyrien wird nicht nur Israel überrennen als Todfeind Nummer eins, sondern wird Ägypten auch noch erobern und angreifen und ausrauben. Und dann geht die Armee wieder zurück und stellt sich dann auf zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg. Das heißt also, genau in dem Gebiet, wenn man vom Flughafen in Tel Aviv die Autobahn nach Jerusalem hinauffährt, ist man genau in diesem Gebiet, da wird sich die Armee des Königs des Nordens aufstellen. Also wenn man da mal eine Israelreise macht, der Auffahrt, kann man gleich sagen, übrigens, jetzt, da wird es dann sein. Ja? Und schließlich, am Ende der Drangsal, wird der Herr Jesus persönlich erscheinen, Zacharja 14. Er wird auf dem Ölberg erscheinen. Und er wird diese Armee vernichten. Er. Und in Joel 2 wird gesagt, ein Teil der Armee wird ins Mittelmeer und der andere Teil ins Tote Meer verschoben werden. Genau das, was die Araber in der Vergangenheit rund um Israel immer wieder gesagt haben, wir werden die Juden ins Meer treiben. Das steht in Joel 2, dass Gott sie ins Meer, ins Mittelmeer und ins Tote Meer vertreiben wird. Also, das wird geschehen, ohne Menschenhand zerschmettert werden. Und dann wird nur noch hinzugefügt, das Gesicht von den Abenden und von den Morgen, wovon gesprochen worden ist, ist Wahrheit. Wir haben gesehen, exakt hat sich das erfüllt. Und du, verschließe das Gesicht, denn es sind noch viele Tage bis dahin. Aha, da wusste Daniel damals, ich lebe noch nicht in der Endzeit. Und darum, als die Juden dann in den Tagen Daniels zurückkehrten aus der babylonischen Gefangenschaft, da wussten sie, wir sind noch nicht in der Endzeit. Bis zur Endzeit, da geht es noch viele Tage. Und darum haben sie auch korrekterweise, als sie den Tempel aufgebaut haben, nicht den Tempel nach Ezekiel gebaut. Das Buch Ezekiel gab es ja damals, wurde geschrieben in der babylonischen Gefangenschaft. Aber sie wussten, Ezekiel 40 bis 48, das ist der Endzeittempel. Wir sind noch nicht in der Endzeit. Und darum haben sie den zweiten Tempel gebaut. Sie wussten aber, in der Endzeit, dann wird einmal dieser Tempel nach Ezekiel gebaut werden. Aber das ist noch nicht. Und wir wissen heute, ja, wir sind in der Endzeit und sogar unter den orthodoxen Juden ist das klar. Heute sind wir in den Tagen, von denen Ezekiel spricht. Denn in Ezekiel 36 spricht er von der Rückkehr aus allen Völkern. Jetzt sind wir ja gekommen. Aus allen 5 Kontinenten. Also jetzt ist Endzeit. Jetzt wäre die Zeit dann für den Tempel nach Ezekiel, den dritten Tempel. Also es sind noch viele Tage. Und Vers 27, und ich, Daniel, war dahin und war einige Tage krank. Dann stand ich auf und verrichtete die Geschäfte des Königs. Ich war entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Es war noch nicht die Zeit, um es zu verstehen. In Daniel 12 werden wir später sehen, es wird durchforscht werden und bis in die Endzeit wird die Erkenntnis sich sehr mehren. Aber was wir auch sehen, Daniel ist ergriffen vom Wort Gottes. Es ist nicht einfach so wie ein langweiliger Mathematikunterricht. Entschuldigung, es gibt auch interessanten Mathematikunterricht. Aber für die meisten ist es nicht interessant. Und dann nehmen wir es einfach so zur Kenntnis. Aber im Wort Gottes, da ist es wichtig, dass wir davon ergriffen sind. Und Daniel war zutiefst ergriffen, auch wenn er nicht alles verstand. Müssen wir gar nicht, um vom Wort Gottes ergriffen zu sein. Das, was man versteht, das Festhalten und was wir nicht verstehen, das ist wie beim Ping-Pong-Spielen, nicht wahr? Man freut sich über all die Bälle, die man fängt und die daneben gehen. Tant pis. Jetzt machen wir Pause. Wir fahren weiter in Daniel 9. Ich lese ab Vers 1. Im ersten Jahr Darius des Sohnes Ahasveros aus dem Samen der Meder, welcher über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Regierung merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs welcher das Wort des Herrn zu dem Propheten Jeremia geschehen war. Das nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sacktuch und Asche. Es wird hier wieder genau datiert, das erste Jahr von Darius dem Meder, das war eben ein Unterkönig von Kyros, dem Perser. Dieser Darius wurde König über das Gebiet, das eben früher Babylonien hieß. Aber das Medo-Persische Reich war eben viel größer als das babylonische Weltreich und über den Bereich des babylonischen Weltreichs regierte eben Darius. Und zwar ist das erste Jahr 539, 538 vor Christus. Es war nämlich im Herbst 539 vor Christus, als die Perser und Meder Babylon eroberten. Das war eben diese denkwürdige Nacht der letzten Party von Belsazar, die wir in Daniel 5 ja betrachtet haben. Und nun sehen wir, Daniel studiert das Buch Jeremia und achtet dort auf die erfüllte Prophetie. Er studiert offensichtlich die Hinweise in Jeremia 25, 12. Ich lese. Jeremia hatte ja das jüdische Volk gewarnt, wenn sie nicht umkehren, wird es zur Katastrophe der babylonischen Gefangenschaft kommen, zur Wegführung nach Babylon. Aber die Masse hat nicht gehört und so geschah diese Katastrophe und das jüdische Volk wurde weggeführt, Jerusalem und der Tempel zerstört, in Staub und Asche gelegt. Aber in Jeremia 25 lesen wir in Vers 11, und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und jetzt, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an jenem Volke, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen und an dem Land der Chaldäer. Also hier wird gesagt, dass diese Nationen, Nationen im Nahen Osten, dem König von Babel 70 Jahre dienen werden. Das hat sich so erfüllt. Zuvor war ja Assyrien die Weltmacht Nummer 1, die den ganzen Nahen Osten beherrschte. Aber dann kamen die Babylonier und die Meder und haben schließlich die Hauptstadt Ninive um 612 zu Fall gebracht. Wie das im Buch Nahum übrigens detailliert vorausgesagt worden war. Danach gab es noch einige Kämpfe bis 609. 609 waren alle Reste des assyrischen Weltreiches besiegt, beseitigt und Babylon war unangefochten Nummer 1 der Welt. Um 606 kam Nebukadnezar das erste Mal nach Jerusalem und hatte schon einige Juden deportiert, unter anderem Daniel 1,1. Es gab eine zweite Wegführung, das ist die von Hesekiel 1, wo auch der Prophet Hesekiel weggeführt wurde. Und dann die dritte, die schrecklichste, 586, als auch Jerusalem und der Tempel verwüstet wurde. Und schließlich noch eine vierte Wegführung, 582, die nur in Jeremia 52 erwähnt wird. Und wie gesagt, im Oktober oder im Herbst 539 erobert Persien und Medien das Babylonische Reich. Wie lange hatten die Nationen Babylon gedient? Genau 70 Jahre. 609 bis 539 vor Christus. Sie werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an seinem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen. Und so ist es geschehen mit der Eroberung Babylons. Die zweite Stelle, 29, Vers 10. Denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also auch hier wird klar gesagt, 70 Jahre für Babel. Übrigens, es wird nicht gesagt, 70 Jahre sind die Juden in der Gefangenschaft. Sondern in beiden Stellen geht es darum, dass die Nationen Babel 70 Jahre dienen und hier, dass die Frist von Babel 70 Jahre sind. Aber in diese 70 Jahre fiel die ganze babylonische Gefangenschaft ab der ersten Wegführung 606 und folgende hinein. Und dann, wie es hier steht, nach 70 Jahren werde ich mich euer annehmen, mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Und so gab ihr dann König Kores im ersten Jahr seiner Regierung, Esra 1, den Juden die Erlaubnis, ihr dürft wieder nach Hause zurückkehren und dürft den Tempel bauen. Sollt den Tempel bauen. Und genau in dieser Zeit liest also Daniel Jeremia und er achtet auf diese Zahl der Jahre. Da haben wir ein Beispiel, wie jemand jetzt eben im Moment der Erfüllung das Wort Gottes vergleicht mit dem, was geschehen ist. Und wenn da jemand gesagt hat, also Daniel, was du hier machst, das ist Zeitungsprophetieauslegung. Ja gut, wir müssen nicht zuerst die Zeitung lesen und dann beginnen, die Bibel zu studieren. Aber wir müssen die Bibel gründlich studieren und Daniel hat das natürlich schon vorher gemacht, klar. Aber jetzt, wo er sieht, jetzt ist es genau so, die 70 Jahre und jetzt kommt die Heimkehr. Und die Bibel sagt, und dann werdet ihr zu mir beten und zu mir rufen. Und genau nachher kommt in Daniel 9 dieses ergreifende Gebet von Daniel. Warum betet ihr? Weil er das so aus der Bibel gesehen hat. Das möchte Gott. Und darum richtet er sein Angesicht zu Gott, dem Herrn. Hier haben wir übrigens ein Beispiel, wie im Alten Testament das Alte Testament zitiert wird. Es gibt ganz viele solche inneralttestamentliche Bezüge. Genauso wie es auch hunderte von Bezügen gibt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und übrigens gibt es auch Bezüge innerhalb des Neuen Testaments. Zum Beispiel in 2. Petrus 3 erwähnt Petrus den Hebräerbrief und die übrigen Briefe von Paulus. In 1. Timotheus 5 zitiert der Apostel Paulus aus dem Lukasevangelium. Und im Judasbrief wird Bezug genommen auf den 2. Petrusbrief, auf 2. Petrus 3. Also das finden wir auch. Aber es ist sehr interessant und es zeigt uns eben, schon damals, zur Zeit von Daniel, war klar, Jeremia ist Gottes Wort. Er sagt nämlich, Vers 2, da merkte ich Daniel in den Schriften, auf die Zahl der Jahre. Er sagt nicht einfach im Buch Jeremia, sondern das Buch Jeremia war genau schon gerechnet zu den übrigen alttestamentlichen Büchern. Als etwas Zusammengehöriges, die Schriften, und da las er speziell jetzt in dem Buch Jeremia. Und dann sehen wir in Vers 3, wie Daniel beginnt, den Herrn zu suchen. Und die Schuld Israels zu bekennen und auch seine persönliche, wie wir noch sehen werden. Das ist das Ergebnis des Studiums erfüllter Prophetie.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniels, Kapitel 8, Vers 9 bis Kapitel 9, Vers 24. Sechster Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.